Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 um 17:30 mit eurem Regionaljournal.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Das sind Schlagzeilen zu dieser Sendung. Für die Zuger Kantonalbank ist das Abstossen von Briefkastenfirmen nichts Aussergewöhnliches. Über den Eissee am Brienzer Rothorn gibt es keine Hängebrücke. Zum Teufel will das Nidwaldner Stimmvolk Teufellager für Atommüll schicken. Zu einem Stimmvolk sagt, ob vollamtliche Kantonsangestellte in den Landrat gehören. Eine Luzerner Pfarrei auf dem Weg für eine vollbesetzte Kirche. Das Wetter, morgen hohe Nebelfelder, drüber Sonne. Am Mikrofon Kurt Zuflug. Die Zuger Kantonalbank kann auf ein stabiles Geschäftsjahr 2010 zurückschauen. Die Zahlen im Jahresabschluss sind fast durchs Band gleich wie im Vorjahr. Der Gewinn unter dem Strich ist minim gesunken und liegt bei 61 Millionen Franken. Die Kundengelder haben leicht zugenommen, das Depotvermögen knackt zuerst mal 10 Milliarden Grenzen. Im Geschäftsjahr 2010 hat die Bank außerdem ein paar Dutzend Briefkastenfirmen abgestossen. Marianne Balli berichtet.
Die ärgsten Wogen in der Welt der Banken sind geglättet. Die Situation nicht mehr gerade gar so düster wie noch während der Krise. Aber ganz über dem Berg ist man noch nicht. Stichwort unsichere US-Wirtschaft oder Turbulenzen in ein paar EU-Länder. Umso zufriedeniger ist der Pascal Nicki, der Präsident der Geschäftsleitung der Zuger Kantonalbank, heute aber gewesen, als er die Bilanz vom letzten Geschäftsjahr präsentiert hat.
Wir haben wirklich ein gutes Resultat erzielt, gerade wie Sie sagen, das Umfeld anschaut, das schwieriges Umfeld, das Umfeld, das von Tag zu Tag ändern kann, was jetzt genau gerade das ist, was einen beeinflusst. Zinsen, Devisenmärkte, Wirtschaftsentwicklung generell. Von dem her sind wir gut unterwegs, haben auch die letzten 2-3 Jahre in dieser Finanzkrise sehr gut hinter uns gebracht und können zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben.
Erreicht hat sogar die Kantonalbank einen Reingewinn von 61 Millionen Franken. Der steht nur ganz knapp hinter dem Ergebnis vom 2009 zurück. Und das Geschäft mit den Zinsen, der wichtigste Posten in der Zuger Kantonalbank-Bilanz, liegt trotz weiterhin sehr tiefen Zinsen über dem Wert vom Jahr vorher. Im 2010 hat sogar die Kantonalbank auch Briefkastenfirmen unter die Lupe genommen und sich von ein paar Dutzend getrennt. Das hat es reden gegeben im Kanton Zug, daheim ab von fast 3'500 sättigen Briefkästen. Dabei ging es aber nur um einen Vorgang, den jede Bank regelmässig machen müsse, erklärte Pascal Nicki.
Es geht um Sitzgesellschaften, wo dahinter ein wirtschaftlicher Berechtigter ist. Und wir sind verpflichtet, regelmässig abzuklären, ob wir alle nötigen aktuellen Dokumente haben. Und im Rahmen von diesen Abklärungen, speziell natürlich, wenn es um wirtschaftliche Berechtigte geht, die im Ausland wohnen, ist da ein grosser Aufwand involviert und ist es manchmal auch schwierig, wirklich die Abklärungen, wir als lokale Bank, die Abklärungen dann zu machen im Ausland. Und in diesem Zusammenhang kann es am einen oder anderen Ort zu Kündigungen kommen, dass wir diese Geschäftsbeziehungen auflösen.
Insgesamt ging es aber um einen vergleichsweise munzigen Betrag von ein paar hunderttausend Franken. Darunter habe es auch mehrere Konten, die seit Jahren nur ein Hunderter oder Zweihunderter Nötli drauf liegen. Und da stimme ich Aufwand und Ertrag schlicht nicht mehr für eine Bank. Bei ihrer Analyse ist sogar die Kantonalbank auch zum Schluss gekommen, dass sich Bankkunden bei ihren Anlagen anders verhalten als noch vor ein paar Jahren vor der Krise.
Ja, das merkt man sicher stark. Wenn man auch schaut, was an Anlageprodukten heute gebraucht wird, dann sind es tendenziell einfachere, verständlichere Produkte und nicht mehr so die komplizierten Sachen, wo man dann vielleicht nicht so ganz weiss, was dahinter ist.
Vor diesem Hintergrund hat sogar die Kantonalbank ihre Strategie beim Geschäft mit den Anlagen angepasst und setzt künftig auf Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Unternehmensberatung. Für die Zukunft ist die Chefetage der Zuger Kantonalbank zurückhaltend optimistisch, trotz der Unsicherheit in der Bankenwelt.
Nachrichten über den Eissee im Gebiet von Brienzer Rothorn darf keine Hängebrücke gebaut werden, so Gemeindeverwaltung Giswil. Der Eissee liegt auf Obwaldner Boden. Die Luftseilbahn Sörenberg Brienzer Rothorn AG hat einen neuen Erlebnisweg mit einer 330 Meter langen Hängebrücke realisieren. Es handelt sich um ein Projekt ausserhalb der Bauzone, darum gäbe es keine Ausnahmebewilligung. Der Erhalt der unberührten Landschaft sei wichtiger als neue touristische Anlagen, heisst es im Prüfungsbericht der kantonalen Raumplanung. Der Theo Schneider, Mitglied vom Verwaltungsrat der Luftseebahn, ist von dem entscheidend enttäuscht.
Ja, ich denke, es ist eine Situation, die man jetzt sehr sorgfältig und unaufgeregt muss analysieren. Es ist natürlich so, dass man nicht allein vom Wintersport kann heutzutage überleben kann. Der Wintersport konzentriert sich auf rund 3 Monate. Und da braucht es auch im Sommer entsprechende Attraktionen. Und mit einer, so einer Hängebrücke hat man sicher auch einen weiteren Magnetpunkt können schaffen, für den Sommertourismus zu beleben im Raum Eisee.
Das weitere Vorgehen wird der Verwaltungsrat in den nächsten Tagen besprechen. Gegen das Projekt haben sich auch verschiedene Umweltorganisationen gewehrt. Die Felsräumungen am Gibraltar-Rhein unterhalb vom Gütsch Luzern sind den Nachmittag abgeschlossen worden. Es bestehen aber weiterhin eine akute Steinschlaggefahr, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Gibraltar-Rhein bleibt noch bis Ende nächste Woche gesperrt. Dort sind am Mittwochabend 5 Kubikmeter Fels und Erde oben runtergekommen. Die gesamte Zentrumsplanung zu kriegen, sei sofort zu insistieren. Das fordert der FDP-Einwohnerrat Thomas Lammer in einem dringlichen Vorstoss. Seit der Abstimmung mit der Ablehnung vom Budget hat sich die finanzielle Lage verschärft und der Handlungsspielraum sei eingeschränkt worden. Darum müsse bei der Zentrumsplanung eine Denkpause eingelegt werden. Im Kanton Luzern sind letzte Nacht 15 Verkehrsunfälle passiert. Dabei sind 4 Personen verletzt worden. Der Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken. Die Unfälle sind auf die verschneiten und vereisten Strassen zurückzuführen, teilt die Polizei mit. Und jetzt heisst es wieder Abstimmungen am 13. Februar. In Nidwalden geht es einmal mehr um ein Tiefenlager für Atommüll im Wellenberg. Und auch das Mal scheint die Sache mehr als klar zu sein. Thomas Heb.
Schon seit Jahren ist der Bund auf der Suche nach einem Standort für ein Atommülllager. Jetzt nimmt er einen neuen Anlauf und prüft in einer ersten Etappe auch wieder den Wellenberg im Engelberger Tal. Die Nidwaldner Regierung kann zu diesem Vorschlag Stellung nehmen und sie sagt ganz klar Nein. Der Wellenberg soll definitiv von der Standortliste gestrichen werden. Über diese Haltung wird jetzt nach der Urne entschieden. Das Recht hat sich das Nidwaldner Volk gesichert, weil die Regierung auch schon anderer Meinung war und das Endlager unterstützt hat. Der Wellenberg ist nämlich nicht das erste Mal Thema von einer Abstimmung. Das Volk hat schon mehrmals Nein gesagt dazu. Und anders als früher ist jetzt eben auch die Regierung dagegen. Sie hat sogar ein geologisches Gutachten ausschaffen lassen, das zeigen soll, dass der Wellenberg zu gefährlich sei für die Lagerung von Atommüll. Alle Parteien sind gleicher Meinung, nur gerade bei der SVP jetzt ein paar Stimmen für ein Endlager gegeben. Darum wäre alles andere als ein klares Nein zum Wellenberg eine grosse Überraschung. Der Ausstieg aus der Atomenergie hat das Stimmvolk zwar im letzten Herbst deutlich abgelehnt, mit dem atomaren Abfall aber will man das Nidwalden eben auch nichts zu tun haben.
In einer zweiten Vorlage entscheidet das Nidwalden Volk über einen Kredit von gut 15 Millionen Franken für den Ausbau und Sanierung der kantonalen Mittelschule, im Kollegium Stanz. Der Landrat hat den Kredit einstimmig angenommen und auch die Parteien sind alle dafür. Die zweite Abstimmungsvorschau betrifft den Kanton Uri. Darf eine Polizistin, die im vollen Pensum bei der Kapo Uri arbeitet, ins Parlament gewählt werden? Oder wie sieht es aus mit einem Sachbearbeiter, der in der Verwaltung seine Bütze macht? Die Frage, wer darf im Landrat sitzen und wer nicht, diese Frage muss am 13. Februar die Urnenbevölkerung beantworten. Der Beitrag von der Thuli Stalder.
Wer 100% beim Kanton arbeitet, darf in Uri nicht gleichzeitig im Landrat sitzen. So ist es heute geregelt. Rund 350 Personen sind davon betroffen. Jetzt will die Urner Regierung diese Regelung lockern. Der Landrat hat dem Vorschlag zugestimmt. Heisst, künftig soll nicht mehr das Pensum entscheiden, ob jemand auf kantonaler Ebene politisieren darf, sondern die Funktion. Einfache kantonale Angestellte sollen die Möglichkeit haben, im Landrat zu sitzen. Leitende Kantonsangestellte aber nicht. Die SVP und die FDP sind gegen diesen Vorschlag. Sie wollen ganz verbieten, dass Kantonsangestellte im Landrat sein dürfen. Sie sind für eine strikte Gewaltentrennung. Das verstehen die CVP, die SP und die Grünen nicht. Die Landrätin der Grünen, Annelise Russi.
Es macht keinen Sinn, dass alle, die beim Kanton angestellt sind, dass die nicht zählen können einsitzen im Parlament. Da wäre jeder Strassenkehrer wäre da betroffen. Da wäre jeder eigentlich, der für den Kanton irgendwelche Arbeiten verrichtet, wäre einfach ausgeschlossen von einem Landratsmandat. Und ich meine, es ist wahrlich nicht so, dass die Leute sich darum reissen, in das Parlament gewählt zu werden.
Auch Lehrerinnen und Lehrer von der Kantonsschule dürften nicht in Landrat. Annelies Russi als Berufsschullehrerin wäre also selber davon betroffen. Es sei sonst schon im kleinen Kanton Uri schwierig, Leute für ein politisches Amt zu gewinnen. Diese Einschränkung mache ich es nicht besser. Der Toni Epp, FDP-Parteipräsident und Landrat, haltet dagegen. Die Kantonsangestellten können durchaus politisch tätig sein, aber außerhalb vom Kantonsparlament.
Also die Kantonsangestellten können natürlich grundsätzlich auf kommunaler Ebene, also Gemeindeebene, können sie problemlos mitpolitisieren, aber auf Kantonsebene geht es nicht, weil sie dort indirekt oder dann halt ganz direkt Einfluss können nehmen auf die eigenen Anliegen, die sie haben in der Verwaltung.
Die Angst der Gegner dieser Abstimmungsvorlage ist also, dass Kantonsangestellte, die im Landrat sitzen, automatisch in einen Interessenkonflikt kommen. Der Toni Epp macht ein Beispiel, wie jemand aus der Verwaltung aus Landrat könnte Einfluss nehmen.
Wir haben ein regionales Verkehrskonzept im Unteren Rüsttal. Und dann haben wir die Schächenspange, die zu grossen Diskussionen Anlass gibt. Und wenn wir jetzt da natürlich Kantonsangestellte haben, die das befürworten, dann können jetzt im Prinzip Gemeinden oder andere Behörden dann überstimmen oder dann werden sie auch sicher auch übervorteilt.
Das Problem sehen die Befürworter nicht. Das, weil die Kaderleute aus dem Landrat ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel ein Departementssekretär darf nicht gewählt werden, auch der Informationsbeauftragte vom Regierungsrat nicht. Annelies Russi ist überzeugt, dass man mit dieser Einschränkung eine gute Lösung gefunden hat.
Ich denke, das ist jetzt wirklich gut festgelegt worden. Wer auf der operativen Ebene mit dem Regierungsrat direkt zu tun hat, der kann nicht gewählt werden. Wer eine Schule führt, eine Kantonsschule führt, der kann nicht gewählt werden.
Wer künftig im Landrat darf politisieren und wer nicht, der Entscheid fällt am 13. Februar durchs Urner Stimmvolk.
Weiter stimmt die Urner Bevölkerung über eine Änderung im Umweltgesetz ab, mit der soll die Finanzierung der Abwasserentsorgung Uri gesichert werden. Und es sind auch noch Gesamterneuerungswahlen der Gerichte. Das sind unsere Abstimmungsvorschauen für den 13. Februar gewesen. Das Dossier dazu auch in unserem Internet unter www.regionaljournal.ch. Es ist 17:45, Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Vollbesetzte Gottesdienste, das wird in der heutigen Zeit immer mehr zur Seltenheit. Aber was machen gegen leere Kirchenbänke? Sie rausreissen zum Beispiel, das jedenfalls planen Pfarrei St. Josef Maihof in der Stadt Luzern. Ihre Kirche soll so umgebaut werden, dass man sie unterteilen und dann auch für anderes als nur für Gottesdienst benutzen. Der Beat Vogt hat sich das Projekt zeigen lassen.
Die Kirche ist der grösste Raum, den die Pfarrei Maihof zur Verfügung hat. Aber gleichzeitig auch der Raum, der die kleinste Ausnutzung hat, sagt der Gemeindeleiter Franz Zemp.
Es ist so, dass die Sonntagsgottesdienst den grossen Kirchenraum natürlich nicht mehr füllen. Und nach der Raumanalyse war es klar, dass man diesen Raum, der sehr schön ist, von 1941, vom Architekt Otto Dreyer, dass man eigentlich auch noch anders könnte brauchen.
Gewisse Erfahrungen hat man damit schon gemacht. Seit längerer Zeit finden in der Maihofkirche immer wieder Ausstellungen statt. Und im hinteren Teil sind darum die Kirchenbänke schon weg.
Vor 3 Jahren ist ein Künstler da gsi, wo mit diesen Holzbänken, mit diesen Kirchenbänken eine Skulptur gemacht hat, unter anderem eine Himmelsleiter. Und dann hat das angefangen, dass wir Kirchenbänke rausgerissen haben und wir haben etwa die bei Ausstellungen oder bei Pfarreifest in diesem Teil schon Erfahrungen gesammelt, wie das ist, wenn man dort ein Aperitif hat oder sogar dort essen. Auch mit weiteren Kunstinstallationen hat man gemerkt, dass der Kirchenraum sehr angenehm ist, auch da innen zu sein, nicht nur zum Betten und sich gegen Chorraum zu konzentrieren.
Die Kirche als Festsaal, als Ausstellungsraum, als Konzerthalle oder als Sitzungszimmer. Diese Vorstellung sei nicht für alle Gemeindemitglieder nur einfach, sagt Franz Zemp.
Vor allem für Leute, die seit dem Anfang mit dieser Kirche verbunden sind und die Jugend darin erlebt haben oder einen Teil von ihrer religiösen Geschichte da stattgefunden hat. Für die ist das natürlich jetzt schon noch speziell, wenn da plötzlich der Raum umgestaltet wird und nicht einfach nur noch sakraler Raum ist.
Aber der grosse Teil der Pfarrei stehe klar hinter dem Umbau. Auch, weil man im Maihof Erfahrung hat mit unkonventionellen Gottesdiensten und Anlässen. Und schliesslich werden auch die neuen Kirchen nicht einfach zu einer Mehrzweckhalle.
Leute fragen dann immer wieder, ja, wie lange geht es jetzt noch und ist du in einer Disco? Gut, die Zeit der Disco ist ein bisschen vorbei, aber dass man in der Kirche tanzen könnte, das ist für mich nicht ausgeschlossen. Aber es ist jetzt auch nicht so geplant, wie das zum Teil anderen Ländern wie Holland oder Deutschland gibt es so also markante Beispiele. Man hat ein Kino aus einer Kirche gemacht oder ein Disco. Das ist also da ganz klar nicht der Fall. Weil es ja auch nur ein sakraler Raum ist. Und dann soll die Veranstaltungen, die da drinnen sind, in erster Linie auch in dieser Pfarrei und dem Quartier zugutekommen. Das ist eigentlich ein wichtiges Kriterium.
Das Projekt, das zurzeit ausgeschafft wird, sieht auch eher einen sanften Umbau vor. Damit man dann den grossen Raum kann unterteilen und auf verschiedene Arten benutzen, gibt es mobile, verstellbare Wände und Tisch und Stühle, die je nach Anlass aufgestellt oder wieder versorgt werden. Die sichtbarste Änderung wird sein, dass die Kirchenbänke und die Beichthäuschen weggehen.
Sonst hat ja die Kirche noch gar nicht so grosse Ausstattung. Also die Wände sind leer, es ist eine sehr dekorative Rosette mit farbigem Licht. Das kann alles so bleiben, gibt auch eine gewisse Atmosphäre und die sollte bleiben.
Vom Visuellen her wird also wenig anders. Der Schwerpunkt liegt klar bei der Benutzung. Und da sieht der Kieler Raum auch nur ein Teil von einem grösseren Projekt. Die ganze Pfarrei will sich anders positionieren, sagt Franz Zemp.
Die Grundidee, die wir haben, ist die, dass wir uns vom Pfarreizentrum, also vom eigenen, engeren pfarreilichen, kirchlichen Betrieb, öffnen in ein Quartierzentrum, wo wir die Räumlichkeiten mit anderen Gruppierungen im Quartier noch vermehrt teilen wollen.
So bekommt ein städtischer Kindergarten, die kirchliche Gassenarbeit, aber auch ein Integrationsprojekt oder eine überkonfessionelle Frauengruppe Platz oder mehr Platz in den Pfarreigebäuden. Die Kirche selber ist dann nur der sichtbarste Ausdruck vom Umbau der ganzen Pfarreiarbeit.
Der Umbau von der Maihofkirche Luzern. Das Projekt wird jetzt noch weiter ausgeschafft. Wahrscheinlich im Herbst soll dann das Parlament von der Kirchengemeinde Luzern dazu ein grünes Licht geben.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Der Schweizer Heimatschutz vergibt zum 40. Mal den Wackerpreis heuer an Lausanne und 8 Gemeinden im Westen der Stadt wegen ihrer städtebaulichen Vision. Wir fragen morgen Mittag den Schweizer Heimatschutz, ob die Wackergemeinden nach Geld und ERD auch weiter preiswürdig bleiben. Und für das zu schauen, sind wir in der Aargauer Gemeinde Thurgi, die den Preis vor 9 Jahren hat bekommen. In Basel ist der erste Demenzladen offen. Dort gibt es grosse Lupen oder Einlagen bei Inkontinenz und Hilfe für die alltäglichen Schwierigkeiten mit dementen Menschen. Und dann haben Tessiner die Welle. Weil im Tessiner Boden so viel giftiges Radon ist wie nie in der Schweiz, sollten Hausbesitzer ihre Keller besser abdichten. Beides hat seinen Preis, die Haussanierung oder das höhere Risiko, krank zu werden. Entweder oder. Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten auf DRS1, regional diagonal.
Das dann also morgen und da sind Sie immer noch beim Regionaljournal Zentralschweiz. Und zwar kommen wir zum Regi-Tipp, das ist heute ein CD-Tipp. Es ist die zweite Scheibe, die der Tobias Gabertuel als Count Gabba rausgibt. Country Noir heisst sein neuestes Werk. Dabei besingt er die Liebe in allen Facetten. Der Count Gabba selber beschreibt seine Musik so.
Die CD ist mit dem klassischen Instrument von Country aufgenommen. Kontrabass, Geige, Banjo, Gitarre. Country Noir beschreibt aber die dunkle, rumpelnde und wilde Seite von Country im Gegensatz zum Mainstream Country.
Und wie Country Noir jetzt genau tönt, da hören wir gerade rein. Ein Stück «I might not come back home tonight». Ich glaube, ich komme heute Nacht nicht heim. Das kann jemand vorkommen. 1, 2, 3, 4.
I might not come back home, and I'll tell you why. I got this friend, he's so sad. His lady left him yesterday, he needs me bad. So maybe I might not come back home. Maybe I might not sleep with you tonight. I might not sleep with you. He's got a cottage up in the heights. We might spend there a couple of nights. Maybe I might not come back home.
Das war ein Stück aus Country Noir, der neuesten CD vom Luzerner Musiker Kant Gaba. Morgen Abend wird die CD offiziell getauft im Musikzentrum Sädel zu Luzern. Die Türen gehen am 9 Uhr auf. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3 von 6. Das Wichtigste von heute noch mal kurz zusammengefasst.
Die Zuger Kantonalbank hat im 2010 praktisch gleich geschäftet wie im Vorjahr. Der Gewinn ist leicht gesunken und liegt bei 61 Millionen Franken. Das Depotvermögen hat zum ersten Mal die Grenze von 10 Milliarden Franken geknackt. Die Rente hat sich die Zuger Kantonalbank im letzten Jahr von ein paar Dutzend Briefkastenfirmen. Auf diesen Konten sind mehrere hunderttausend Franken gelegen. Über einen Eisee im Gebiet vom Brienzer Rothorn gibt es keine Hängebrücke. Die Luftseilbahn Söhrenberg Brienzer Rothorn AG hat einen neuen Erlebnisweg realisieren mit einer 330 Meter langen Hängebrücke. Die Gemeinde Giswil hat jetzt aber die Ausnahmebewilligung niederteilt, vor allem wegen Umweltbedenken. Bei der Luftseilbahn ist man enttäuscht und will das weitere Vorgehen den nächsten Tag besprechen. Im Kanton Uri wird am 13. Februar darüber abgestimmt, ob einfache Kantonsangestellte künftig in Landrat gewählt werden dürfen. Heute dürfen sie das nicht, wenn sie in einem 100%-Pensum angestellt sind. Neu sollen nur leitende Kantonsangestellte nicht im Landrat dürfen sitzen. Die Gegner dieser Vorlage wollen überhaupt keine Kantonsangestellte im Landrat. Sie befürchten einen Interessenskonflikt. Und im Kanton Nidwalden kann das Stimmvolk am 13. Februar sagen, ob es die Haltung der Regierung gegen ein Atomendlager unterstützen will.
Zum Wetter. Prognose hat Thomas Kleiber von SF Meteo.
Am Morgen bringt die Beise wieder Hochnebel in die Region. Der Unterschied zu heute ist, dass der Hochnebel nicht mehr ganz so weit durchgeht. Es ist schwierig, eine Obergrenze schon mal jetzt vorauszusagen, aber wahrscheinlich wird sie so um 1700 bis 2000 Meter sein. Und drüber ist morgen einfach sonnig. Unter dem Hochnebel, da ist es doch häufig grau. Da und dort mag der Hochnebel vielleicht mal kurz auflockern und ein bisschen Sonnenplatz machen, aber zum Teil mag es auch noch mal ein bisschen draus rausschneien. Es ist auf jeden Fall kalt. Die Temperaturen gehen heute Nacht auf etwa minus 3 Grad zurück. Und morgen Nachmittag gibt es den Höchstwert um die 0 Grad. Das Engelberg gibt es minus 6 und das andere mal minus 9 Grad. Und dazu bläst immer noch ein zügiger Ostwind. Am Sonntag hat es wieder Hochnebel. Die Obergrenze darf dann bei etwa 1500 Meter liegen. Und der Hochnebel lockert sich doch mehr und mehr auf. Und an den meisten Orten gibt es mal Sonne. Und drüber, da ist mit ein paar Wölchen meistens schön. Temperaturen liegen wieder um die 0 Grad.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz vom 21. Januar. Redaktion diese Woche Christian Öchslin, Moderation Kurt Zuffler. Das nächste Regionaljournal Zentralschweiz morgen Abend um 17:30 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.